Nachdem sie den Neugeborenen im Kloster hatten zurücklassen müssen, führte Ellen Tom und seine Kinder zusammen mit ihrem Sohn Jack durch den Wald. Und ehe sie sich versahen, befanden sie sich in einer Höhle. Die Luft war warm. Vor ihnen glühte auf einem Herd aus flachen Steinen ein Feuer. Von der Decke herab hing eine geräucherte Wildbretkeule. Den Boden bedeckte trockenes Schilf. Auf der anderen Seite des Feuers lagen zwei ausgestopfte Matratzen aus Hirschfell. Im hinteren Teil der Höhle war eine beachtliche Sammlung von Waffen und Jagdgeräten zu erkennen. Und mitten darunter auch drei Bücher. Tom traute seinen Augen nicht. Noch nie hatte er in einem privaten Heim, geschweige denn in einer Höhle, Bücher gesehen. Bücher waren ein Privileg der Kirche. Der Knabe Jack ergriff eine hölzerne Schüssel, tauchte sie in den brodelnden Kochtopf am Rand der Feuerstelle. Alfred und Martha sahen ihm mit knurrendem Magen zu.
Wenn wir Besuch haben, Jack, bekommen die Gäste zuerst.
Warum?
Weil es zur Gastfreundschaft gehört. Gib den Kindern jetzt auch von der Suppe.
Ja, Ellen.
Ellen reichte Tom eine Schüssel mit Suppe.
Danke.
Und legte ihm ein Fell um die Schultern. Als er die Flüssigkeit ausgetrunken hatte, fischte Tom Fleisch und Gemüse mit den Fingern heraus.
Wann habe ich zum letzten Mal Fleisch gegessen? Es muss Wochen her sein.
Es ist ein Wunder, dass ihr alle nicht längst vor Entkräftung gestorben seid.
Was war euer Vergehen? Ich meine, was hat euch zum...
Outlaw gemacht? Ich habe einen Priester verflucht.
Wie konnte es denn so weit kommen?
Mein Vater ist ein Ritter gewesen. Ein großer, starker, gewalttätiger Mann, der sich Söhne wünschte, mit denen er reiten und ringen und jagen konnte. Gefährten, die des Abends mit ihm zechten. Doch die Erfüllung seiner Wünsche blieb ihm versagt, denn er bekam eine Tochter, mich. Und meine Mutter starb bei der Geburt. Ich wuchs nun in einem reinen Männerhaushalt auf. Ich spielte nicht mit Kätzchen und kümmerte mich nicht um alte, blinde Hunde, sondern ließ mir die Haare stutzen und trug einen Dolch.
Der gleichmäßige Klang ihrer Stimme lullte Tom ein. Er schloss die Augen und sah Ellen als kleines, flachbrüstiges Göhr mit dreckigem Gesicht bei ihrem Vater und seinen Spießgesellen am langen Tisch sitzen.
Wäre sie nur immer so flachbrüstig geblieben, ihr Leben hätte einen weit glücklicheren Verlauf genommen. Doch mit den Jahren änderte sich das Verhalten der Männer in ihrer Gegenwart. Die Männer glotzten sie an, wenn sie des Abends ihr wollenes Oberkleid auszog und sich in ihrem langen Leinenhemd zum Schlafen niederlegte.
Mit der Kirche hatte mein Vater sonst wenig im Sinn. Doch eines Tages überraschte ich ihn im Gespräch mit dem Dorfpfarrer. Und die beiden sahen mich an, als unterhielten sie sich gerade über mich. Am nächsten Morgen sagte mein Vater zu mir:
Nun geh mit Henry und Everett und tu, was sie dir anschaffen.
Die Männer lieferten Ellen in einem Nonnenkloster ab. Sie tobte und schrie und fluchte gotteslästerlich. Mit ihrem Dolch verletzte sie die Äbtissin, dann rannte sie davon und lief nach Hause. Ihr Vater schickte sie wieder zurück. Auf dem Rücken eines Esels, an Händen und Füßen gefesselt und an den Sattel gebunden. Im Kloster wurde sie in eine Büßerzelle gesteckt und darin festgehalten, bis die Wunde der Äbtissin geheilt war. Es war ein kaltes, feuchtes und dunkles Loch. Sie bekam Wasser, aber nichts zu essen. So gelang es den Nonnen schließlich doch, ihren Widerstand zu brechen. Ellen legte den Habit der Novizin an, befolgte die Klosterregeln und lernte lesen und schreiben, musizieren und rechnen, zeichnen und Latein. In ihrem Vaterhaus hatte man Englisch und Französisch gesprochen.
Das Klosterleben erwies sich schließlich als gar nicht so übel. Es war eine reine Frauengesellschaft mit eigenen Regeln und Ritualen. Anders zwar, aber in vielfacher Hinsicht ähnlich der vertrauten Männergesellschaft daheim. Alle Nonnen mussten ein gewisses Pensum an körperlicher Arbeit leisten. Ich wurde schon bald mit der Pferdepflege betraut und brachte es binnen kurzem zur Stallmeisterin.
Armut war nie ein Problem für sie. Gehorsam fiel ihr schon erheblich schwerer, aber sie lernte ihn mit der Zeit. Das dritte Gelübde, die Keuschheit, nahm sie weniger ernst.
Eines Tages hatte der Zelter der Äbtissin gelahmt. Es geschah einige Tagesreisen vom Kloster entfernt. Da sie sich unweit der Abtei von Kingsbridge befand, ließ sich die Äbtissin von dortigen Prior ein anderes Pferd. Nach ihrer Rückkehr befahl sie mir, das geborgte Pferd heimzuführen und dann den lahmen Zelter zurückzubringen. Im Pferdestall des Klosters, in Sichtweite der verfallenden alten Kathedrale von Kingsbridge, begegnete ich einem jungen Mann. Ich kehrte nie wieder in das Nonnenkloster zurück und lebe seither im Wald.
Auf die Beziehung zu diesem Mann ging Ellen nicht näher ein. Und Tom wagte nicht, sie näher darüber zu befragen. Doch schien der kleine Jack aus dieser Beziehung hervorgegangen zu sein.
In den folgenden 11 Jahren führten Jack und ich ein einfaches, bescheidenes Leben. Ich habe meinen Sohn in allem unterwiesen, was mein Vater mir über die Jagd und den Umgang mit Waffen beigebracht hat. Und dann habe ich ihn gelehrt, was ich bei den Nonnen gelernt hatte. Schreiben und Lesen, Zeichnen und sogar die Geschichten aus der Bibel. An langen Winterabenden habe ich ihm zudem das Vermächtnis seines Vaters anvertraut. Er war Franzose und kannte mehr Legenden, Gedicht und Lieder als jedermann sonst auf der Welt.
Ich kann nicht glauben, dass Jack schreiben kann.
Jack, schreibe etwas auf den Boden.
Jack glättete mit der Hand einen Fleck Erde und kratzte mit den Fingern Buchstaben hinein. Tom erkannte das erste Wort.
Alfred.
Musste danach jedoch passen,
Alfred,
und kam sich wie ein Narr vor.
Ist größer als Jack.
Dann zeichnete der Junge flink 2 Figuren in den Sand. Eine große und eine kleine. Und obwohl es sich um ziemlich einfache Gestalten handelte, konnte man gut erkennen, dass die eine breitschultrig war und ziemlich dämlich guckte, während die andere, kleinere, offensichtlich grinste. Tom, der selber über ein gewisses Zeichentalent verfügte, war von der Einfachheit und Kraft der in die Erde gekratzten Figuren beeindruckt. Und doch wirkte das Kind auf ihn wie ein Idiot.
Ich weiß, dass Jack etwas komisch wirkt. Aber er hat nie in seinem Leben mit anderen Kindern gespielt. Ihm fehlt außer mit mir jeglicher Umgang mit anderen Menschen. Er ist wie ein wildes Tier aufgewachsen und hat trotz all seiner erlernten Kenntnisse nicht die geringste Ahnung, wie er sich in Gegenwart anderer Menschen benehmen soll. Und deshalb redet er kein Wort und stiert nur großäugig vor sich hin.
Zum ersten Mal seit Beginn ihrer Geschichte wirkte Ellen bei diesen Worten verletzlich. Tom erkannte, dass sie im Grunde ebenso besorgt wie ratlos war. Um Jacks Willen musste sie sich wieder der menschlichen Gesellschaft anschließen. Bloß wie? Sie war ein Mensch ohne Namen. Ein Nichts.
Wir wollen nach Kingsbridge. Vielleicht findet sich dort am Bischofssitz Arbeit für mich und...
Tom, ich möchte mit dir gehen. Wohin auch immer.
Um Schlimmeres zu verhindern, macht sich Philipp noch am selben Tag auf, um dem Bischof von Kingsbridge die heikle Nachricht zu überbringen. Am 2. Tag seiner Reise gegen Mittag befand sich Prior Philipp nur mehr wenige Meilen vom bischöflichen Palast entfernt. Je näher er kam, desto mulmiger ward ihm zumute. Der Bischof würde wissen wollen, woher die Nachricht von dem geplanten Aufstand stammte. Und Philipp hatte sich auch schon eine halbwegs plausible Geschichte ausgedacht.
Nur, was soll ich tun, wenn der Bischof mir diese Geschichte nicht abnimmt?
In einiger Entfernung erblickte er vor sich eine Gruppe von Reisenden, die zu Fuß unterwegs waren. Sein erster Impuls war anzuhalten, um sie nicht überholen zu müssen. Dann jedoch erkannte Philipp, dass sich eine Frau und 2 Kinder unter den Wanderern befanden.
Eda, Mensch!
Philipp sah sie kritisch an. Dass eine Frau noch vor ihrem Ehemann das Wort ergriff, war ungewöhnlich. Und Mönch war zwar nicht direkt unhöflich, doch hätte Bruder oder Vater mehr Respekt bewiesen.
Guten Tag, Vater.
Gott segne euch. Wer seid ihr?
Baumeister Tom nennt man mich. Ich suche Arbeit.
Und findet keine, nicht wahr?
So ist es.
Es ist Essenszeit. Und wenn ihr und eure Familie mein Brot mit mir teilen wollt, wird es mir im Himmel dereinst gelohnt. Und außerdem habe ich dann jemanden, der mir beim Essen Gesellschaft leistet.
Wir danken euch und nehmen euer Angebot gerne an.
Dankt Gott dem Herrn.
Danken wir den Bauern, aus deren Zehen die Speisen stammen.
Lasst uns nun essen. Ihr seid bestimmt hungrig.
Danke.
Der Käse stammt aus meinem Kloster. Viele mögen ihn frisch, so wie diesen hier. Doch schmeckt er noch besser, wenn man ihn eine Weile reifen lässt.
Seine Gäste beeindruckte das wenig. In kürzester Zeit hatten sie ihre Portionen verzehrt.
Wo liegt euer Kloster, Vater?
Mitten im Wald, eine Tagesreise westlich von hier. Kennt ihr es?
Wir kommen aus Richtung Salisbury und müssen daran vorbeigekommen sein.
In der Tat, das müsst ihr. Allerdings liegt es noch ein gutes Stück von der Hauptstraße entfernt. Wer das Kloster nicht kennt, geht daran vorbei, denn von der Straße aus ist es nicht zu sehen.
Ach so.
Ist euch unterwegs vielleicht eine Frau begegnet?
Nein. Wieso fragt ihr?
Gestern am frühen Morgen wurde im Wald ein Säugling gefunden und in mein Kloster gebracht. Es handelt sich um einen kleinen Jungen. Er muss in der Nacht zuvor auf die Welt gekommen sein. Seine Mutter muss sich demnach zur gleichen Zeit wie ihr in jenem Teil des Waldes aufgehalten haben.
Uns ist keine Frau begegnet.
Ich fragte nur aus Neugier. Falls sie mir zufällig über den Weg liefe, würde ich der Frau das Kind natürlich zurückgeben. Doch so wie die Dinge liegen, will sie es gar nicht haben. Sie hat gewiss Sorge dafür getragen, dass niemand sie findet.
Was geschieht mit dem Jungen?
Wir werden ihn bei uns im Kloster aufziehen, als ein Kind Gottes.
Philipp hatte noch 3 Birnen dabei. Er holte sie aus den Satteltaschen und reichte sie Tom, der sie den Kindern weitergab.
Ich werde dafür beten, dass ihr Arbeit findet.
Schließlich erhob sich Philipp.
Wenn ihr daran denkt, Vater, dann erwähnt mich doch dem Bischof gegenüber. Ihr wisst, dass wir Not leiden und habt gesehen, dass wir anständige Menschen sind.
Ich werde daran denken.
Dieser Säugling, ich meine das Findelkind, von dem ihr uns erzählt habt, habt ihr ihm schon einen Namen gegeben?
Ja, das haben wir. Er heißt Jonathan, das Geschenk Gottes.
Jonathan. Der Name gefällt mir.
Tom gab die Stute frei. Philipp betrachtete ihn noch einen Augenblick.
Der Herr sei mit euch.
Dann trabte er davon.